SRF 3.
Doris Leuthard kündigt ihren Rücktritt an. Eine weitere Legislatur komme für sie nicht in Frage, sagt die Bundespräsidentin. Apple hilft China bei der Zensur. Warum nur?
Jedes iPhone, das auf dieser Welt verkauft wird, kommt aus China.
Das Gespräch mit dem Korrespondenten in Shanghai. Was ist in den Bergen vom Meer übrig geblieben?
Mal, schau da. Da ist das, sieht aus nach Fisch. Da.
Die Suche nach versteinerten Tieren und Pflanzen in den Schweizer Alpen. Info 3 mit Damian Rast und mit Julia Villino. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die amtierende Bundespräsidentin Doris Leuthard tritt spätestens im Herbst 2019 als Bundesrätin zurück. Das sagt sie in einem SRF-Interview.
Ich habe gesagt, das ist sicher meine letzte Legislatur, weil ich glaube, es tut im Bundesrat immer wieder gut, auch neue Köpfe zu haben. Und ich habe das Gefühl, ich habe doch einiges jetzt gemacht für das Land. Aber mit grosser Freude und mit Dankbarkeit, dass ich das Privileg durfte, in diesem Bundesrat zu wirken.
Doris Leuthard schloss zudem aus, dass sie noch einmal ein anderes Departement übernimmt. Seit 2010 ist sie Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Polen will mit den Rodungen im Białowieża-Urwald weitermachen, trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Das sagte der Chef der zuständigen Behörde an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit Umweltminister Jan Szyszko. Der EU-Gerichtshof hatte am Freitag einen vorläufigen Stopp der Arbeiten angeordnet. Gegen die Abholzung geklagt hatte die EU-Kommission, sie argumentiert, die Rodungen verletzten EU-Umweltschutzbestimmungen. Der Białowieża-Nationalpark an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland gilt als einer der letzten Urwälder Europas. Die polnische Regierung begründet die Rodungen mit einer Käferplage. Umweltschützer kritisieren, dies sei nur ein Vorwand. Die Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung in Venezuela sind in Europa und Amerika auf heftige Kritik gestoßen. Die USA würden weitere Sanktionen gegen die Architekten der autoritären Herrschaft in Venezuela prüfen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Washington. Mehrere Staaten Lateinamerikas wollen die Resultate nicht anerkennen. Gleich äußerte sich das spanische Außenministerium. Die gewählte Versammlung vertrete nicht den Willen des Volkes. Auch die EU-Kommission äußerte sich besorgt. Nach dem Messerangriff in einem Supermarkt in Hamburg vom Freitag hat die deutsche Bundesanwaltschaft offiziell die Ermittlungen übernommen. Es liege nahe, dass die Tat einen terroristischen Hintergrund habe, begründete die Behörde den Schritt. Der Angreifer habe sich wohl selbst radikalisiert. Der 26-Jährige hatte am Freitag einen Mann mit einem Messer getötet und 7 weitere Menschen verletzt. Der Angreifer war den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Der frühere britische Premierminister Tony Blair muss sich nicht wegen Führens eines Angriffskrieges vor Gericht verantworten. Das hat ein Gericht in London entschieden und die Klage eines früheren irakischen Generals abgewiesen. Der Straftatbestand sei zwar im internationalen Recht verankert, nicht aber im Recht von England und Wales, befanden die Richter. Der Ex-General wollte ein Verfahren gegen Blair wegen der Invasion in Irak im Jahr 2003. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.045 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 13,74 gehandelt, der Dollar zu 96,41 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es nur lokal Schauer oder Gewitter. Morgen ist es zuerst sonnig, in der zweiten Tageshälfte ziehen dann von Südwesten teils kräftige Gewitter auf. Die Höchstwerte erreichen beidseits der Alpen 28 bis 32 Grad, mit Föhn sind bis 34 Grad möglich.
Info 3 Abend.
Wissen ist Macht, das weiß auch die chinesische Regierung. Sie versucht deshalb genau zu kontrollieren, wer welche Information erhält und wer nicht. Bei der Zensur wird das Land auch von ausländischen Firmen unterstützt, etwa von Apple. Konkret hat der Konzern auf Pekings Anweisung im App Store Programme gelöscht, mit denen Chinesinnen und Chinesen die Zensur umgehen konnten. Das ist gestern bekannt geworden. Ivana Pribakovic hat ARD-Korrespondent Steffen Wurzel gefragt, wieso Apple das gemacht habe.
Offiziell heißt es, wir entfernen diese speziellen Softwareprodukte aus dem chinesischen Apple Store, weil das chinesische Gesetz das so vorschreibt. Nun sagen viele Apple-Kritiker, na ja, das ist ein so mächtiger Konzern, die könnten ruhig mal ein bisschen mehr auf Konfrontation gehen mit Peking. Klar ist aber, Apple ist sehr abhängig von China. Erstens verkaufen sie dort immer noch sehr viele iPhones. Der Markt ist also wichtig, das Geschäfte machen. Und zweitens, und das erscheint mir noch wichtiger, Apple produziert in China. Also jedes iPhone, das auf dieser Welt verkauft wird, kommt aus China. Und da will man es sich offenbar nicht verscherzen mit der Führung in Peking.
Wer ist denn alles jetzt von diesem neuesten Schritt, von diesem Zensurstopp betroffen?
Also das sind alle Nutzer eines iPhones oder iPads in China, die sich beim chinesischen Apple Store angemeldet hatten irgendwann einmal. Also die können alle keine sogenannten VPN-Apps mehr benutzen. Das sind Apps, mit denen man bisher relativ einfach die Zensur austricksen konnte. Und für die wird es jetzt eben, für diese Betroffenen wird es eben schwieriger, diese sogenannte große Firewall Chinas zu umgehen. Alle Apple-Nutzer, die im Ausland bei einem Apple Store registriert sind, die sind zunächst nicht betroffen. Das gilt für mich zum Beispiel. Das würde für Sie als Touristin zum Beispiel gelten. Und das gilt auch für die meisten ausländischen Geschäftsleute. All die können nach wie vor, bevor sie nach China kommen, solche Spezialsoftware sich einrichten und die dann hier benutzen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Weil der chinesische Staat hat zuletzt ganz klar gemacht, wir werden weiter gegen alle die vorgehen, die diese Internetzensur austricksen wollen.
Aber vorerst gibt es noch diese Schleichwege.
Es gibt diese Schleichwege, die wird es wohl auch in Zukunft irgendwie noch geben. Aber klar ist, es wird immer aufwendiger, also technisch aufwendiger und auch immer teurer, diese Zensur zu umgehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele junge Chinesen, die zum Beispiel im Ausland studiert haben, in Amerika oder in Europa, die kamen zurück und konnten dann hier relativ einfach die Zensur umgehen und ihre Facebook- und Twitter-Accounts weiter nutzen. Das wird jetzt nicht mehr so einfach gehen. Die werden sich dann sagen, na, dann lasse ich das einfach. Und daran sieht man dann, für die einfachen Leute oder für die ganz normalen Internetnutzer wird es einfach sehr aufwendig, künftig diese Zensur zu umgehen.
Das Regime verspricht sich ja kurzfristig, dass niemand kritisch über den bevorstehenden Parteitag berichtet. Der Parteichef wird ja zurzeit in den höchsten Tönen gelobt in den Medien. Aber worum geht es Peking eigentlich langfristig?
Das ist ganz einfach. Die Staats- und Partei, der Staats- und Parteichef und die Parteiführung hier, denen geht es ganz einfach um Machterhalt. Kurzfristig, mittelfristig und erst recht langfristig geht es denen um Machterhalt. Und dem wird alles untergeordnet. Um die Macht zu erhalten, braucht man Kontrolle. Und in die Köpfe der Menschen kann man nicht direkt reinschauen, aber man kann eben kontrollieren, welche Informationen in diese Köpfe reingeht, sozusagen, was die Leute für Medien konsumieren, was gelesen wird, was geklickt wird im Internet. Und deswegen diese Kontrolle, die immer schärfer wird.
Informationen aus Shanghai von ARD-Korrespondent Steffen Wurzel.
Info 3 Abend.
Hätten wir vor 200 Millionen Jahren gelebt, hätten wir dort, wo jetzt die Bündner Alpen stehen, baden können. Denn dort befand sich das Meer. Noch heute finden sich Spuren jener längst vergangenen Zeit. Zwischen Davos und Bergün auf fast 3000 Metern über Meer stoßen Forscher immer wieder auf versteinerte Saurier, Fische und Pflanzen. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg hat die Paläontologen bei ihrer Suche auf dem Berg besucht.
Soll ich dir gerade noch ein bisschen helfen, Christian?
Ja, gerne. Ja.
Das ist ein bisschen eine harte Bank. Oh, ja.
Mit Hammer und Meißel lösen zwei Fossiliensucher vorsichtig eine Kalkplatte aus der Felswand. Was heute eine Steinplatte ist, war früher Meeresboden. Mit der Faltung der Alpen wurde sie auf fast 3000 Meter Höhe gedrückt. Christian Obrist in Jeans und Regenjacke hält inne und zeigt mit der Spitze seines Meißels auf die grauen Kalksteinschichten.
Die stehen fast senkrecht hier. Und von links nach rechts ist also von alt nach jung.
Mittendrin ein gelblicher Strich.
Und dann kommt auf einmal etwa 2 cm so Vulkanasche, so ein bröselig gelbes Gestein.
Obrist lässt das Gestein durch seine Hand rieseln. Dank dieser Vulkanschicht können die Wissenschaftler das Alter der Fossilien sehr genau datieren, auf 240 Millionen Jahre. Das war noch vor der Zeit der großen Landsaurier. Damals gab es hier, wo jetzt Schnee liegt, eine Landschaft wie auf den Bahamas. Inseln, flaches Meer. Christian Obrist hat im Kalkstein kleine schwarze Fischchen gefunden, als er vor 26 Jahren zum ersten Mal hier war.
Ich habe im Kindergarten schon angefangen mit Fossilien suchen. Basel-Umgebung, mit dem Jura, ist natürlich viel Ammoniten. Und da ich früher noch viel gefischt habe, mich die fossilen Fische immer interessiert. Und dann hat es mich einfach gepackt.
Seither verbringt der Biologielaborant aus dem Kanton Basel-Land jedes Jahr seine Sommerferien hier oben.
Hast du mit ihm dort nachher ja, ansetzen?
Ich komme da noch ein bisschen.
Nicht ganz verbrief.
Der Paläontologe Heinz Fuhrer von der Uni Zürich leitet die systematischen Grabungen ob Davos seit 20 Jahren. Unterdessen ist er pensioniert, aber noch immer kommt er mit hoch und greift zu Hammer und Meißel. Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer wäre diese Grabung gar nicht möglich, sagt Fuhrer.
Die jahrelange Arbeit, die man da jeden Sommer jetzt macht, zahlt sich aus. Man findet immer wieder einmal einen ganz seltenen neuen Fund, der fantastisch ist für die Forschung.
Zum Beispiel eine neue Landsaurierart, die vermutlich bei einem Sturm ins Meer gespült worden war. Der kleine, langbeinige Saurier heißt jetzt Macrocnemus obristi, zu Ehren von Christian Obrist. Der nächste große Fund ist offiziell noch gar nicht publik. Fuhrer verrät nur so viel, es handelt sich um einen Fisch.
Ein Quastenflosser, der 20-30 cm lang war, mit einem sehr grossen Kopf. Und der Spezialist, der es jetzt bearbeitet hat, konnte zeigen, dass das weltweit etwas Einmaliges ist. Ein Neufund, den man bisher gar noch nicht gekannt hat. Und er hat eine neue Gattung und eine Art vorgeschlagen.
Was dann in einer wissenschaftlichen Publikation in Kürze bekannt gegeben werden soll. Die Forscher hoffen auf noch mehr Entdeckungen. Sie gehen systematisch vor und führen Buch über jeden Stein, der sich löst. Obrist wird am liebsten einen Flugsaurier finden. Fuhrer hat unterdessen schon die nächste Steinplatte gelöst.
Ah, leider. Ja, mal, schau da.
Das sieht aus nach Fisch. Da. Ist da der Schwarz? Das könnte der Kopf sein. Da. Dann die Schüppli da. Jetzt suchen wir eine Schwanzflosse.
Die Reportage von Christian von Burg aus den Bündner Bergen, die einst ein Meer waren. Das war Info 3, verantwortlich für diese Ausgabe Kevin Kahannes und Damian Rast. Einen schönen Abend und einen schönen 1. Augustmorgen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.